Wieso hält man seine Whiskys günstig, wenn die Preise auf dem Markt zu explodieren scheinen? Also wieso verzichtet man auf diesen Gewinn? Welche Taktik steckt dahinter? In dieser Episode unterhalte ich mich mit Sebastian Püttmann von der schottischen Malt Whisky Destillerie Tomaten. Wir sprechen darüber, warum deren Whiskys so günstig sind, welche exotischen Abfüllungen sie anbieten und warum wir in Zukunft noch öfter von Tomaten hören werden. Willkommen im Eye for Spirits Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Zusätzlich zum Podcast bieten wir dir noch mehr. Also in unserem Newsletter erfährst du als einer der ersten, wann neue Whiskys von Eye for Spirits erscheinen. Und zudem bekommst du gleich, nachdem du dich eingetragen hast, unser E-Book Malt Whisky kostenfrei zugeschickt. Darin lernst du jeden Herstellungsschritt der Whiskyproduktion kennen und verstehst, welche Aromen dabei entstehen. Geh einfach auf eyeforspirits.com/podcast. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit dem Interview. Sebastian, warst du eigentlich am Wochenende auf der auf dieser neuen Whisky-Messe, der Whisky Deluxe?
Nein, da war ich nicht. Jetzt am Wochenende muss ich noch meinen letzten Dienst bei mir hier im Marktkoffer richten und das ging leider nicht zeitlich. Da habe ich keinen frei bekommen.
Oh gut, aber grundsätzlich wäre das für Tomaten, für die Marke Tomaten schon interessant, oder? Präsenz auf Messen.
Das auf jeden Fall. Das ist das A und O, weil Tomaten gerne auch die Bekanntheit ein bisschen steigern möchte, aber eben hauptsächlich wirklich dadurch, dass die Leute probieren. Und eben nicht durch große Marketingaktionen, sondern wirklich einfach probieren. Und dann spricht einfach der Spirit, den wir da haben, wirklich für sich selber, meine ich.
Du bist ja dann, wenn du auf Messe für Tomaten bist du quasi als Markenbotschafter dort. Wie bist du zu der Position gekommen? Beziehungsweise wie wird man Markenbotschafter?
Per Zufall hauptsächlich, also wirklich rein per Zufall. Ich habe vorher bei dem vorherigen Vertrieb hier in Deutschland auch viele Tastings gemacht. Dort war das dann eher so in Richtung von vielen Supermärkten, wo ich dann halt eben mit Tomaten unterwegs war oder mit Tomaten halt als ein Teil dieser Whisky Range, die dort vertreten haben, und habe sehr, sehr viel auch für diese Marke getan, habe halt vorher halt dann immer Iren und ein bisschen US-Amerikaner gemacht. Und dann bin ich quasi nach hinten hin raus zum Tasting immer zu Tomaten gekommen. Und das war auch meistens immer bei den meisten Leuten wirklich ein Highlight. Also viele kannten diese Destille nicht. Ich glaube, viele kennen diese Destille immer noch nicht. Und sind immer hellauf begeistert, wenn sie einfach nur probieren. Und zwar jetzt nicht irgendwelche riesen, super, super tollen Sonderabfüllungen. Die auch. Die sind dann nochmal ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, aber viele sagen ja auch schon einfach selbst der Einstieg der Legacy, also wirklich für 25, 26 Euro die 07 Flasche mit 43% abgefüllt, ein Top-Einstiegsmalt, der da in dem Preissegment wirklich seinesgleichen sucht.
Zu dem Preis, du hast ihn jetzt gerade angesprochen, zu dem günstigen Preis kommen wir jetzt dann gleich noch, wieso ihr so günstig produzieren könnt, aber wenn ich jetzt mal so die jüngste Vergangenheit von Tomaten anschaue, da seid ihr erst 2004 umgestiegen auf Single Malts. Wie hast du jetzt als Markenbotschafter so dieses enorme Wachstum dieser Marke und dieser Destillerie in den letzten Jahren wahrgenommen? Weil ihr produziert ja meines Wissens nach 750.000 Flaschen pro Jahr und habt eine Kapazität von 5 Millionen Liter. Also das ist ja selbst für die Malt Scotch, also selbst für eine Malt Scotch Whisky Destillerie, ist das ja schon eine Hausnummer. Wie hast du da so das Wachstum von Tomaten in den letzten Jahren wahrgenommen?
Ich habe es sehr positiv wahrgenommen. Also ich finde es wirklich sehr positiv, weil von der Destille aus, eben von auch dem großen Besitzer, sage ich jetzt mal, in Japan, die relativ viel freie Hand bekommen. Das heißt, dort ist das Verständnis gewachsen, zu sagen, okay, wir können das jetzt nicht so fremdsteuern, wie das vielleicht bei dem ein oder anderen größeren Konzern der Fall ist, die jetzt vielleicht auch mehrere Destillen im Portfolio haben, sondern die sagen, okay, ganz klar, ihr vor Ort müsst halt wirklich selber das machen, was ihr denkt, was richtig ist, und das nachher letztendlich zum Erfolg führen. Und ich finde gerade diesen Weg, dass eben viel geht über Verköstigung, viel geht über Probieren, gibt ja diesen wundervollen Spruch, probieren geht über Studieren. Das finde ich halt sehr, sehr toll. Das ist wirklich sehr positiv für mich in Erinnerung geblieben, weil man da die Leute halt wirklich richtig überzeugen kann. Also man kann ja immer irgendwelche tollen Marketingkampagnen fahren, klar, keine Frage, kann man tun. Nur ich denke so nachhaltig, also wirklich nachhaltig, langfristig gesehen, ist eben so dieser Weg, den Tometten da diese letzten Jahre beschritten hat, wirklich genau das Richtige gewesen. Und deswegen ist das auch so ein kontinuierlicher Wachstum. Also jetzt nicht so ein Sprung einmal komplett durch die Decke, sondern immer so quasi so kontinuierlich jedes Jahr wieder so ein bisschen was draufgepackt. Und das ist, glaube ich, fast der genau richtige Weg, ne, der sich jetzt so letzten Endes so darstellt.
In dem Sinne, hast du ja mal gesagt, ich zitiere dich jetzt mal, die Single Malts von Tometten kennen keine Konkurrenz, sie kennen nur Opfer. Wenn ich das jetzt mal weiterspinne, würdest du dann einen 12-jährigen Tomate, einen McAllen 62 oder einen Springbank 69 vorziehen? Verstehe ich da deine Aussage richtig?
Nein, das bezog sich eigentlich so hauptsächlich auf zwei spezielle Abfüllungen. Das ist der eine, der 14-jährige Portwood Finish, ne? Der wirklich absolut genial ist. Also das sagen auch wirklich Leute, die dann auf den Whisky-Messen teilweise rechts und links daneben stehen und dann sagen so, kann ich nochmal eben probieren. Also wirklich auch Leute, die im Whisky-Business tätig sind und sagen immer so, wow, also das ist quasi unerreicht. Das meinte ich jetzt damit. Also zum Beispiel einmal den 14er und auf der anderen Seite natürlich den 18er, was, wenn wir die Core-Range uns anschauen, das ist eine Tiefe, die wirklich wahnsinnig ist. Und das liegt halt zum Teil auch weil Tometten wirklich über sehr, sehr viele alte Fässer verfügt. Und zwar jetzt nicht ein paar, sondern eben Menge. Ja, das liegt einfach so ein bisschen in der Historie, weil die ja früher massenhaft für die Blendindustrie produziert haben. Ne? So weniger unter dem eigenen Label zu finden waren. Ne? Ich sag mal, außerhalb von Schottland wirklich nur mal sehr, sehr dezidiert zu finden gewesen sind. Und eben aber in vielen, vielen alten Blends, sag ich mal so bis 94, 95, 96 vielleicht auch noch, wo dann so letzte Verträge ausgelaufen sind, wo man heutzutage sagt, Mensch, solche Sachen kannst du wirklich sehr, sehr gut trinken. Auch da, wenn man da sagt, man geht heute so in den Basisbereich von Blends rein und dann sich diese älteren Sachen nimmt aus den 80ern, aus den 90ern, wo man ja sagt, wow, kannst du eingießen, kannst du perfekt trinken, da brauchst du keine böse C-Punkt-Punkt-Limonade mit bei, sondern du kannst halt wirklich einfach genießen. Und das ist der riesengroße Vorteil. Also ich erinnere mich auch noch so meinen ersten Besuch da, bin ich auch mal wirklich durchgeführt worden. Und dann stehst du dann im Warehouse und siehst da die Fässer liegen, so alles nur 80er Jahre. Also irgendwie von 1980 bis 89. Und dann fragst du so den, das war damals der Manager vom Visitor Center, der mich da durchgeführt hat, fragst ihn so sehr, wie viel liegen denn jetzt hier wirklich drin? Wie viele Fässer liegen hier drin? Und dann sagt er, ja, hier liegen jetzt so 15.000 Stück davon drin. Und dann stehst du davor und denkst dir so, wow, du hast jetzt ein ganzes Warehouse voll, wo das älteste Fass 1989 ist. Und das ist dann schon so, wo ich sage, wenn du so eine Tiefe hast, auch eben von alten, von wirklich aus dem letzten Jahrtausend destillierten Single Malts, dann kannst du wirklich auch in deine Standardabfüllung eine Qualität reinbringen, wo ich glaube, viele andere so ein bisschen neidisch drauf sind.
Sind diese ganzen Fässer, also die Whiskys in diesen Fässern, die du gerade aufgezählt hast, sind die alle für die Single Malt Produktion vorgesehen?
Also der größte Teil ja, weil die produzieren ja bei Tometten zum Beispiel auch einen Blend, das ist der Antiquary. Der findet bei uns in Europa, also ich sag mal zumindest bei uns in Deutschland, findet der fast gar nicht statt. Was ich auch ein bisschen schade finde, wenn man da die Dinge einfach mal gegenprobiert, gegen bekannte andere Blends, dann ist das auch da schon wieder ein qualitativen Riesenunterschied. Ne? Also gerade wenn man jetzt mal von dem klassischen Einstieg weggeht, so in die Richtung 12 Jahre alt, und da hat er so die Bekannten daneben probiert, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht teilweise. Und wenn es dann Richtung 21 geht, das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist aber so, dass eben dieser Antiquary sehr, sehr stark eben in Asien vertreten ist. Ne? Das ist halt wirklich unglaublich, was da rangeht. Ich sag mal so, es geht im Prinzip in beide Richtungen. Also nicht nur Single Malt, sondern eben aber auch der Blend, den die da halt oben halt wirklich herstellen.
Aber wie ist da heute bei euch eigentlich die Verteilung? Weil seit 2000, also ihr wart ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ihr wart ja jahrzehntelang, war eure Basis, eure Marktausrichtung war Malt-Lieferant für die Blended Whisky-Industrie zu sein. Und ab 2004 habt ihr euch dann vermehrt oder habt ihr den Boom mitgenommen Anfang der 2000er, so im Millennium rum, seid ihr dann extrem in die Single-Malt-Schiene reingegangen. Wie ist da heute bei euch die Verteilung, also Blend zu Single-Malt? Ist Single-Malt da heute mehr als Blend?
Ja, also es hält sich ein bisschen die Waage, eben weil der asiatische Bereich ja relativ groß ist, wenn man sich da einfach so die Bevölkerungszahlen anschaut, ne? Das ist natürlich ein etwas andere Hausnummer als jetzt, sage ich mal, Europa oder auch die USA mitgenommen, wo war da auch Tomaten unglaublichen Wachstum hinlegt, gerade in Übersee, weil dieser Stil, dieser relativ weiche, softe, aber trotzdem aromaintensive Stil bei den Amerikanern sehr, sehr gut ankommt. Und da sind wir schätzungsweise bei 50-50. Also genau die Zahlen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es hält sich ungefähr die Waage.
Gibt es dann aromatisch eigentlich einen Unterschied zwischen den Malt Whiskys bei Tomaten, die für Single Malts produziert werden, im Vergleich zu denen, die in Blended Whiskys einfließen? Weil wenn ich jetzt mal anschaue, welche Malt Whiskys die Blend-Industrie braucht, die braucht ja teilweise solche Filler, dann braucht sie solche Lead Malts, also die aromatisch so ein richtiges Gewicht beisteuern. Und das funktioniert ja nicht immer für einen Single Malt. Der hat ja ganz andere Bedingungen. Der Kunde erwartet was ganz anderes als als der Master Blender. Also unterscheidet sich ein Tomaten, der für die Blended Whisky Industrie hergestellt wird, von einem Tomaten, der als Single Malt auf den Markt kommt?
Nein, im Prinzip nicht. Es ist halt wirklich so, dass vor Ort halt wirklich in den Stills halt im Prinzip das Gleiche produziert wird. Also es wird kein Unterschied gemacht jetzt, wenn ich einen Single Malt herstelle für die Blend, sondern es geht nachher wirklich nachher letzten Endes beim Blending darum, halt dann die entsprechende Geschmacksnuance hinzubekommen. Also wir haben jetzt keinen, wir sagen jetzt nicht, wir produzieren, wie du eben schon angekündigt hast, einen speziellen Single Malt einfach mal nur, den geben wir nur in die Blendindustrie rein. Oder was ist Blendindustrie? In die Blendindustrie geben wir ja nichts mehr, sondern wir blenden ja oben selber, ne? Das ist ja ganz wichtig. Also Tomaten gibt ganz, ganz selten überhaupt nur noch irgendwas ab. Das sind dann aber auch uralte Verträge, wo noch ganz einfach Lieferbedingungen stehen. Ansonsten relativ, relativ selten, ne? Dass man dort wirklich von Tomaten wirklich noch was findet. Das sind halt dann meistens schon Verträge, die lange, lange Zeit existieren oder vor langer Zeit abgeschlossen worden sind. Weil die dort oben ja mittlerweile wirklich aufgrund eben dieses Erfolges ihre Kapazitäten für sich selber brauchen. Ja, das ist halt wirklich so.
Boomt dann jeder Markt für Tomaten? Du hast es gerade USA angesprochen, Asien angesprochen. Ist Europa auch ein aufsteigender Markt für Tomaten oder sagt ihr, ja, das nimmt man mit, weil wir halt hier viele Whisky-Fans haben, aber der Fokus liegt auf Asien und USA?
Nee, es ist halt wirklich auch so, dass jetzt wirklich mal so ein bisschen verstärkt auch jetzt gerade der deutsche Markt in Angriff genommen werden soll. Vorher bei dem alten, sag ich mal, Importeur gab es halt so ein gewisses, gewisse Vorurteile oder Vorbehalte gegen, was jetzt den deutschen Markt angeht. Da waren sie halt, gab es unterschiedliche Auffassungen davon, sage ich jetzt mal so, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass sie sind ja bei Kammerkirsch gelandet hier in Deutschland, dass sie dort halt wirklich eine fundierte Qualität haben. Also gerade mit dem Gerhard Erich, der wirklich auch unglaublich hohes Ansehen in der schottischen Whisky-Industrie genießt, da jemanden haben, der sagt, okay, ich weiß genau, was ich mit dieser Marke anzustellen habe, wo es hingehen soll. Und aber auch hier weicht man nicht von dem Prinzip ab, probieren, eben Fachbesucher messen, Tastings zu machen und eben das Ganze hier da kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also es gibt jetzt auch hier keine geplante riesengroße Marketingstrategie, ich sage jetzt mal in den ganz klassischen Medien oder in irgendwelchen Plakataktionen oder was auch immer, sondern eben ganz bewusst eben zu sagen, wir machen es über Probieren und möchten da dann die Leute wirklich davon überzeugen, okay, stellt euch mal wirklich einen Tomaten irgendwie ins Regal, kauft euch mal den einen oder anderen. Und das Feedback, was ich jetzt auch zum Beispiel bekomme, ich mache ja nicht nur Tomaten, sondern ich mache halt auch das ein oder andere in Eigenregie, sage ich jetzt mal, ist halt wirklich, wenn man sich mit den Leuten unterhält, man findet kaum einen, der sagt, oder findet eigentlich niemanden, der sagt, ich hatte jemals einen schlechten Tomaten im Glas. Man muss ja, glaube ich, immer sagen, okay, klar. Man muss immer so ein bisschen die Preisklasse sehen. Ne? Man kann jetzt nicht ein Legacy mit einem 20 Jahre alten McAllen, sage ich jetzt mal, weil du eben McAllen ansprachst, vergleichen. Das geht nicht. Aber ich glaube, das geht bei keiner Destille. Ne? Es wäre mir keine Destille bekannt, wo man solche krassen Unterschiede hätte. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich alles in allem wirklich sehr, sehr, sehr toller Stoff, der da eben in den Flaschen aktuell drin ist. Und ich habe mich da so ein bisschen auch reingefuchst. Ich habe halt viele alte Abfüllungen mir auch immer besorgt. Also sprich wirklich auch dann im Sekundärmarkt, weil die auch gar nicht mehr zu bekommen waren, teilweise alte Abfüllungen bekommen, quasi aus eigener Tasche, weil ich mich eben dann wirklich in diese Marke so ein bisschen reingefuchst habe. Und da habe ich halt einfach gesehen, dass das jetzt nichts irgendwie Neues ist, wo Tomaten sich jetzt speziell drauf spezialisiert hat, sondern dass sich das eigentlich schon über wirklich sehr, sehr viele Jahre hinzieht. Also diese Qualität in den Flaschen, die ist jetzt nicht erst seit 2004 so, sondern die ist halt auch wirklich schon bei Abfüllungen, die teilweise im letzten Jahrtausend waren. Also bis in die 80er Jahre zurück habe ich jetzt noch keinen. Also ich habe mal was probieren dürfen in der Destille. Aber bei mir zu Hause stehen halt zum Beispiel auch einzelne Flaschen, die, sag ich mal, aus den Mitte der 1990er Jahre kommen. Und da habe ich halt wirklich auch ganz, ganz tolle, tolle Sachen drin. Also das ist halt einfach so, dass sich das einfach schon länger durchzieht. Und ich glaube, letzten Endes wird sich auch die Marke hier in Deutschland noch großartig weiterentwickeln. Allein, aber, wenn die Leute abprobiert haben.
Aber trotz dieses ganzen Erfolgs, den Tomaten ja jetzt nicht erst seit gestern schon seit wirklich vielen Jahren hat, gab es ja letztens ein Gerichtsurteil, was dem ja so ein bisschen widersprach. An deinem Lachen vermute ich mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ihr hattet ja in dort, wo die Destillerie steht, wurde ja vor kurzem oder vor einiger Zeit ein Hotel eröffnet, das Tomaten Hotel. Und da gab es ja den Rechtsstreit, dass die Marke und das Unternehmen der Destillerie dagegen vorgegangen ist, mit ja Problemen im Urheberrecht, also Markennamenrecht, dass es zu Verwechslung zwischen Hotel und Destillerie kommen kann, dass man annehmen könnte, das Hotel gehört zur Destillerie. Das Hotel meinte, nein, wir haben uns nach dem Ort benannt. Mhm. Und ihr habt ja dann vor Gericht habt ihr dann eine Niederlage erlitten. Das heißt, das Hotel durfte sich weiter so benennen. Das Interessante an der ganzen Geschichte fand ich aber nicht unbedingt, dass wer verloren und wer gewonnen hat, sondern das Urteil des Gerichts war, dass Tomaten unter britischen Fans einfach nicht genug bekannt sei. Wie hast du das Urteil aufgenommen? Hat dich das getroffen?
Nee, getroffen hat es mich eher nicht, sondern es ist halt einfach so, dass man da wirklich dem Gericht vielleicht auch in gewisser Weise irgendwo da Recht geben muss. Ne? Das ist, es ist halt einfach so, dass es noch eine relativ kleine Fangemeinde ist. Also eine wachsende kleine Fangemeinde ist, aber dass man das halt einfach kontinuierlich noch ein bisschen weiter ausbauen muss. Ne? Dass man da dann wirklich sagen muss, okay, diese Marke, die ja vorher halt eben ja auch schon seit 1897 existiert. Ne? Also die Destille existiert seit 1897, also ist nicht viel, viel jünger als viele andere große, ich sag mal jetzt, andere Markennamen auch. Nur eben, weil das Auftreten, sage ich jetzt mal, unter dem eigenen Namen Tomaten, ja eigentlich erst so ein bisschen seit, wie du sagst, seit 2004 forciert worden ist, ne? Ist das halt einfach noch relativ jung. Das ist, ich sage einmal ganz bewusst, das ist wirklich ein Ansporn, um zu sagen, okay, jetzt geben wir halt wirklich nochmal richtig Gas und jetzt geben wir einfach mal noch den Leuten das ein oder andere Schöne zu probieren, ne, wie jetzt beispielsweise, ich sage mal, unsere aktuelle Sonderabfüllung hier, diese French Collection, und zeigen damit einfach mal, okay, up, das sind wir, das können wir und so bauen wir uns dann halt letztendlich auch weiter aus.
Mit diesem Fokus, den ihr jetzt legt, mit Ausbau der Whiskys und mit mehr Fokus auf die Single Malt Fangemeinde, kann man da sagen, Sherry Fässer sind ein Charakteristikum von Tomaten Whisky?
Ja und nein. Also nicht nur Sherry Fässer. Wir haben uns jetzt also nicht nur komplett rein auf Sherry konzentriert, sondern eben auch ganz bewusst mal eben viele andere Fässer rausgenommen. Also klar, natürlich jede Destille kennt auch ein Cognac-Fass. Jede Destille hat auch irgendwo so Ternfässer als Finishing-Fässer, vielleicht auch mal als Vollreifung liegen, ja, keine Frage. Aber wir haben uns auch da ganz bewusst mal gesagt, okay, wir nehmen einfach mal so spezielle Sachen rein, wie zum Beispiel mal ein Riffsold oder Riffsold-Test. Des Französischen bin ich nicht mächtig, seht mir das bitte nach, ne, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. Aber Riffsold, das ist zum Beispiel ein ganz kleines Weinanbaugebiet, ich glaube, unter 10.000 Hektar Rebfläche mit ganz, ganz wenigen Familienbetrieben. Da kommen eben aber hocharomatische Weine her. Genauso ist es beim Montbazillac. Auch sehr klein, fast unbekannt, ne, wenn man mal außerhalb von Frankreich ist. Kommen aber geniale Fässer her, die dem Whisky so einen richtig, richtig tollen Twist geben. Oder dass man wirklich auch sagt, wir kombinieren Sachen. Wir kombinieren halt wirklich einfach mal Dinge, die bisschen, sag ich mal, out of the range sind. Zum Beispiel, wenn man sich den Qbocken anguckt. Der Qbocken ist ja jetzt eine eigene Marke oder ist als eigene Marke wahrzunehmen. Und das ist also unser leicht gerauchter Malt, ne, den wir bei Tometten herstellen. Stellen wir übrigens auch dann immer nur in der letzten Woche her. Und da haben wir mehrere Creations rausgebracht. Also sprich, ich habe jetzt hier eine beispielsweise in meiner Hand. Wir haben so ein Black Isle Imperial Stout Cask genommen, um das Ganze zu finishen, aber eben nicht nur ein Imperial Stout Cask, also Imperial Stout für die meisten, die jetzt sagen, was ist das? Ich sage jetzt mal so in Richtung eines Guinness, also sehr würziges, sehr kräftiges, sehr intensives Bier, ne, als ein Finish genommen und das Ganze kombiniert eben mal mit einem Moscatelfass, also sprich mit einem Süßwein. Und eben diese geniale Kombination zwischen so einer ganz leichten Rauchnote auf der einen Seite, dann aber eben zwei kleine Finishing-Fässer, die so von der Art und Weise her selten zusammenzufinden sind, dass man Würzigkeit mit, ich sag mal, wirklich einer Süße kombiniert, packt halt wirklich da auch eine geniale Sache in die Flasche, wo man sagt, okay, ich habe halt drei kleine Gegenspieler, oder nicht Gegenspieler, sondern drei kleine Zusammenspieler, die sich immer mal wieder so ein bisschen zeigen. Und das ist eben das Tolle dabei, dass die da oben halt eben die Möglichkeit haben, aus dieser großen Fülle zu schöpfen. Weil sie sich halt relativ früh auch einfach darauf spezialisiert haben, mal ein paar andere Fässer zu nehmen, ein bisschen was anderes in die Fässer reinzulegen und da eben jetzt auch eine gewisse Tiefe haben. Also sprich, dass ich nicht nur sagen kann, ich kann das jetzt nur ganz, ganz klein rausbringen in einer Mini-Serie von, ich sag mal, vielleicht 10.000 Flaschen, sondern ich kann es halt wirklich rausbringen und da können halt dann viele Whisky-Fans einfach das Ganze genießen.
Gibt's den Tometten aus dem Rivesalt-Fass noch? Weil ich muss sagen, seit wir die erste Club-Abfüllung im, also das war ein Single Malt und ein Single Cask Whisky aus dem Rivesalt-Fass und das war unfassbar gut. Also da waren Aromen drin, die habe ich bis dato noch nicht probiert gehabt. Deswegen war ich so voll in Flamme, das als erste Club-Abfüllung zu veröffentlichen. Gibt's den von Tomette noch? Also habt ihr noch einen?
Den gibt's noch. Das ist jetzt wirklich aktuell, wirklich die aktuelle French Collection, ist gerade in Deutschland noch ganz, ganz gut verfügbar. Ich sage jetzt immer ganz bewusst ganz gut, weil die Vorgängergeschichte, das waren die Five Virtues. Bei Tomaten war es eben genau das Gleiche, auch relativ lange gut verfügbar und dann haben sich so ein paar Leute so ein bisschen drauf gestürzt, haben das Ganze auch ein bisschen weitergetragen. Und dann ging das auf einmal sehr, sehr fix und dann waren diese Flaschen auf einmal nicht mehr zu bekommen. Ne? Also ich kann da wirklich jedem nur ans Herz legen, die ganz sich relativ schnell zu besorgen, sind auch meistens unter 80 Euro zu bekommen, jetzt ganz normal auf dem Markt, ne? Also werden nicht gefärbt, werden nicht kältefiltriert und liegen so bei 46%, damit werden die abgefüllt und sind halt wirklich kleine Aromabomben. Das muss ich halt wirklich sagen. Also Philipp, ich muss dir da auch wirklich genau recht geben, ich habe jetzt hier alle vier Flaschen vor mir stehen und der Füllstand ist, ich kann es ja jetzt mal kurz sagen, wie sich der Füllstand bei meinen Flaschen jetzt, also sprich hier so ein bisschen darstellt. Am meisten ist beim Cognac drin, wobei ich auch sage, hier dieser Cognac ist schon genial. Da sind eine ganze Menge XO-Cognac-Fässer drin gewesen, weil das habe ich sonst in dieser Runde und Rundheit und Weichheit auch noch nicht erlebt. Dann das nächste wäre Sauternes bei mir, auch als Süßwein. Und dann kommt der Mont Basilac und wirklich ohne Witz, das Rivesalt ist halt wirklich am leersten, weil das ist einfach, wie du schon sagst, ich habe das auch direkt das allererste Mal probiert und habe gesagt, wow, geile Sache, geiler Whisky, Aromen, die ich so auch nicht kannte vorher. Egal, was ich vorher probiert habe. Und das ist halt wirklich eine tolle, tolle Sache. Sind übrigens auch alle 12 Jahre alt, ne? Also sind im Jahr 2008 in die Fässer gekommen, diese Sonderserie. Und dann 12 Jahre gelagert. Jeweils, also 10 Jahre reine Bourbonlagerung und dann immer für 2 Jahre komplett ins Finishing-Fass gegangen. Was ja heutzutage auch nicht mehr ganz so üblich ist. Dann wird ja bei vielen heutzutage relativ kurz durchgezogen durch das Finishing-Fass. Und das finde ich halt hier auch wirklich sehr gelungen.
Also das, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, also da war ich auch wirklich sehr begeistert. Also wir hatten damals kein Tometten, wir hatten damals einen Procladi, der rein im Rivesalt-Fass war. Und da muss ich auch wirklich sagen, das hat damals meinen aromatischen Horizont extrem erweitert. Und seitdem bin ich ein absoluter Fan von Whiskys im Rivesalt-Fass. Der Rivesalt jetzt von Tometten, der ist, nur dass ich es richtig verstanden habe, der ist nachgereift in Rivesalt. Also es ist keine Einzelfassreifung.
Nein, keine Vollreifung, genau. Sondern der ist, wie gesagt, 2 Jahre komplett hat er mindestens halt eben in diesen Rebsortenfässern gelegen.
Okay, und die, ich habe aber generell, unabhängig jetzt von dieser französischen Auswahl, habt ihr ja trotzdem viele Sherry-Fässer im Gebrauch. Also viele Tomaten, Whiskys haben ja diese typischen Aromen, die man von Sherry-Fässern kennt. Benutzt ihr da in erster Linie Seasoned Sherry Casks, also die jetzt in so, ja, quasi mittlerweile der Industriestandard ist, die in Spanien relativ schnell hergestellt werden, ein bisschen Sherry rein, damit er ein bisschen aromatisiert wird, reingezogen wird. Und ja, und dann eigentlich die Fässer nur dafür verwendet werden, dass sie so schnell wie möglich nach Schottland kommen. Oder habt ihr auch noch alte Sherry Butts im Einsatz, wo auch wirklich hochwertiger Sherry drin reifte?
Beides. Also es ist eine Kombination aus beiden. Natürlich, ich glaube, wer jetzt sagt, wir haben nur noch diese originalen Bodega-Fässer, bin ich ein bisschen nicht so von überzeugt. Also
ich glaube, das kann keine große Destillerie mehr. Dafür ist
die
Produktion viel zu groß.
Dafür muss man da wirklich ganz ehrlich sagen, also klar, es gibt immer noch bei irgendwelchen Sondergeschichten geht das, aber ansonsten, ja, irgendwo ist ja noch mal preislich auf der einen Seite preislich so eine Geschichte, dass du diese Bodega-Fässer für unglaubliches Geld einkaufen musst. Und auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, der größte Teil überhaupt, dass die Bodegas ihre alten Sherry-Fässer ja gar nicht abgeben wollen. Weil die können ja mit jungen Fässern überhaupt nichts anfangen. Wenn ich einen Sherry in ein junges Fass lege, so ein 3-4 Jahre altes Fass lege, dann kommt da im Prinzip so eine unglaublich holzige Note rein, dass du den Sherry eigentlich gar nicht mehr verkaufen kannst. Den kannst du gleich wegkippen. Den nimmt dir kein Mensch mehr ab. Und die brauchen halt diese uralten Fässer, wo wirklich, ich sag mal, im Prinzip von innen schon fast so eine Art, ja, klebriger Sirup drin ist, der dem Sherry halt dann eben dieses spezielle Aroma verleiht. Und deswegen Kombination aus beiden. Auch da wieder das große Glück, dass Tomaten ja lange Zeit ein bisschen so unter, oder nicht lange Zeit, sondern lange, doch lange Zeit unter ferner Liefen gelaufen ist. Und hier halt wirklich den Zugriff hat eben noch auf eine ganze Menge ältere. Also nicht nur, das wäre gelogen, das, wie du schon richtig sagst, das schafft keiner. Aber eben Kombination aus beiden. Und das ist gerade bei den Oloroso-Fässern ein sehr schöner Anteil, um das mal so auszusagen. Schöner Anteil an eben nicht Season-Fässern.
Aber trotz, dass ihr unterm Radar gelaufen seid, habt ihr trotzdem seit 2004 ich habe extra in Vorbereitung für die Episode nochmal nachgezählt, habt ihr über 47 Single Malts veröffentlicht. Kann man irgendwie, ja, kann man daraus schließen, dass man heute als Single Malt Marke, auch als schottische Single Malt Marke, nur noch erfolgreich ist, wenn man regelmäßig, also mit einer gewissen hohen Geschwindigkeit, neue Single Malts auf den Markt bringt?
Ja, das ist, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich ein bisschen so der Usus geworden. Die haben jetzt den Vorteil bei uns, halten diese Abfüllung meistens ja immer noch eine relativ lange Zeit, wobei es jetzt auch, wie gesagt, bei der aktuellen French Collection schon ein bisschen schneller geht als bei der vorherigen, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Allerdings ist das, glaube ich, jetzt aktuell wirklich so ein bisschen der Trend der Zeit. Ich wage mal zu behaupten, das wird vielleicht demnächst noch ein bisschen weniger werden. Allein aufgrund dieser Brexit-Situation mit, ich sag mal, speziell dem europäischen Kontinent, weil dort, glaube ich, die Preise einfach wirklich noch explodieren werden. Ich denke, das werden wir so Richtung Jahresendgeschäft, glaube ich, erleben, dass da viele, viele schottische Single Malls wirklich in Sphären sind, wo sich der Otto Normalverbraucher das kaum noch leisten kann oder leisten möchte. Und das finde ich persönlich halt ein bisschen schade. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann so ein bisschen diese Schlagzahl wieder zurückgeht. Das finde ich, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht wäre das wünschenswert, dass man sagt, okay, ich muss halt jetzt nicht, keine Ahnung, alle 2 Jahre eine komplette Sonderserie rausbringen, sondern ich bringe halt vielleicht mal gezielt hier vielleicht mal eine Nachlagerung raus, aus dem nehme vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit, integriere vielleicht auch mal was Neues einfach in die Core Range. Das wäre für mich persönlich halt so ein riesengroßer Gewinn, wo man sagt, okay, wir lassen uns vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit, nehmen halt dann mehrere Fässer, die wir einfach dann haben, die wir liegen lassen, die wir vielleicht auch produzieren können, um dann halt vielleicht der Core Range nochmal so einen kleinen Kick zu geben, sodass man sagen kann, okay, pass auf, ihr müsst nicht immer nur auf die Sonderabfüllung warten, sondern ihr könnt halt da wirklich auch in unserer Core Range geniale Sachen finden, die man vielleicht so nicht bei jedem anderen findet.
Aber wenn ich jetzt mal in eure Core Range mal reinschaue, dann dann ist das für mich irgendwie so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Zeitreise, weil die Preise, das ist ja, du hast vorhin schon von einem Legacy von ja, ca. 25 Euro gesprochen, aber der 12-Jährige kostet ja auch, jetzt in Anführungsstrichen, nur 35 und der Tomaten 18, also 18-Jährige, kostet 90 Euro. Klar, 90 Euro für ein Genussmittel, brauchen wir nicht drüber reden, ist viel Geld. Aber wenn man jetzt mal so einen Blick über die Whisky-Szene wirft, sind 90 Euro für einen 18-jährigen Whisky wiederum nicht viel. Wieso könnt ihr so günstig produzieren, beziehungsweise auch, wieso macht ihr das, wenn ein Großteil der Konkurrenz zeigt, dass man ja sich mit einem 18-Jährigen eigentlich dumm und dämlich verdienen könnte?
Das ist wirklich, ich sag mal, wirklich Hausstil, der da vor Ort auch wirklich gelebt wird. Obwohl wir eben schon das Thema hatten, Markenbildung, obwohl das noch nicht so wirklich bei allen wirklich durchgedrungen ist, ist es so, dass jeder, der da oben arbeitet, wirklich da mit vollem Herzen dabei ist, wirklich richtig stolz darauf ist. Also das merke ich jedes Mal wieder, wenn du da bist, wenn ich da bin, dass die einfach wirklich sagen, ey, wir sind wirklich stolz darauf, hier zu arbeiten. Ein großer Teil der Leute wohnen ja direkt an der Distille. Also die haben ja wirklich so eine Art Wohnpark, so einen historischen Wohnpark. Also wirklich uralte Häuser, die auch wirklich da rundherum stehen. Da wohnt halt auch ein großer Teil der Leute, die dort arbeiten.
Mit Familie, oder?
Ja, mit Familie. Also die leben da komplett. Ne? Und das ist halt wirklich einfach so, dass sie das auch wirklich leben. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe dann vielleicht auch mal, ich kratze an der 100-Euro-Marke, nehmen wir jetzt einfach mal nur die 10 Euro, nehmen wir jetzt einfach nur mal die 10 Euro, dann hast du zumindest jetzt für den deutschen Markt, hast du schon viele, die sagen so, oh, nee, 100 Euro ist für mich jetzt einfach eine Grenze, die sich viele einfach gesetzt haben, gebe ich nicht mehr dafür aus. Und dann schließt du halt von vornherein eine ganze Menge Leute aus, die vielleicht sagen, okay, ich hätte es mir gerne gekauft, oder die müssen dann halt immer ultra lange mal auf ein Sonderangebot warten. Und so können sie halt wirklich sagen, okay, wir verdienen damit unser Geld, wir könnten mehr Geld damit verdienen, das ist richtig, klar, keine Frage, das wäre möglich, aber ich finde es, glaube ich, gerade, es macht die Marke auch so ein bisschen ja sympathisch, dass sie es eben sagen, wir machen es nicht. Na, wir müssen jetzt nicht, wir haben jetzt nicht den riesengroßen Druck, dass wir sagen, wir müssen unglaublich viel, 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 viel Geld irgendwo verdienen und das dann eventuell nach Japan zum Mutterkonzern überweisen, nee, sondern die sind halt einfach zufrieden, die sehen halt die Entwicklung und genau diesen Stil, diese kontinuierliche Entwicklung, die sie angetreten sind, die führen sie auch weiter fort. Und das ist eben, finde ich, persönlich sehr, sehr schön. Und klar, wenn man das wirklich mal vergleicht, wenn man immer so den Preis mal so ein bisschen damit reinbringt, dann ist das natürlich schon sehr, sehr schwierig, da was Vergleichbares zu finden. Wenn man jetzt alles in allem zusammennimmt, da muss man halt schon lange suchen, dass man da was Gleichwertiges findet.
Wie ist dann euer Portfolio generell aufgebaut? Weil ihr habt ja neben der Core-Range, neben eurem Portfolio vom 12, 18 und so weiter, habt ihr ja noch andere, unter anderem Limited Releases. Also wie schaut das Tomaten-Portfolio insgesamt aus?
Ja, also wie, klar, die Limited Releases gibt es dann hin und wieder mal. Also dass dann auch zum Beispiel, sage ich, also wirklich Einzel-Cask-Abfüllungen durchaus mal im Markt zu finden sind. Ne? Das gibt es auch. Wird aber auch jetzt nicht so großartig überrissen, ne, wie man das vielleicht von dem einen oder anderen jetzt relativ aktuell kennt, wo ich sag mal wirklich so jedes halbe Jahr ein neues Single Cask oder nicht ein Single Cask, sondern jede neue Abfüllung rauskommt, die immer wieder die beste ist und immer wieder das geilste ist, sondern klar, wir sind so aufgestellt, dass wir unsere normale Range haben, ne, die eigentlich auch für die Märkte halt immer so ein bisschen unterschiedlich ist, ne, weil klassischerweise fängt es bei uns ja sogar so mit 8 Jahren an. Ne? Also wir haben auch einen 8-Jährigen in der reinen Bourbon-Lagerung. Wir haben zum Beispiel 15-Jährige. Das ist aber immer ein bisschen auch von Markt zu Markt unterschiedlich, dass man da sagen kann, okay, Core Range besteht halt eben aus jetzt in Deutschland ganz klar Legacy 12, 14, der Fassstärke, habe ich noch vergessen, die davor kommt, dem 18-Jährigen. Und dann geht's halt eigentlich auch schon los in Richtung 30 und 36 Jahre. Also dann Richtung wirklich absoluter High-Class-Whiskys. Das ist eben das, was wir aktuell in Deutschland haben. Plus natürlich Kubocken. Den darf man natürlich nicht vergessen. Eben auch mit allen Kreationen, die es gibt. Es gibt mittlerweile 4 Stück vorhanden. Das ist für den deutschen Markt im Moment vorgesehen. Ich versuche auch da noch dafür zu kämpfen, dass wir vielleicht noch das ein oder andere auch mal mit reinbekommen, weil ich auch die anderen, zum Beispiel 15 Jahre alten in der reinen Bourbon-Lagerung, finde ich ein genialer, schöner Whisky. eben für die Leute, die eben auf Bourbon stehen und mal eben sagen, okay, Thema Sherry ist für mich jetzt vielleicht ein bisschen durch oder ich muss es nicht immer haben, dass wir das auch wieder hier bei uns in Deutschland kriegen.
Gibt es da so Aromen, die sich durch das Portfolio durchziehen, vor so vom 12 oder bis zum 30, 35-Jährigen, was man quasi so als Hausstil von Tomaten bezeichnen kann? Also gibt's da was ganz Konkretes, was heraussticht aus dem Whisky, was die DNA von Tomaten ist?
Ja, das ist immer sehr, prinzipiell sehr weicher Whisky. Also wir haben keinen, ja, ich sag mal, harten Whisky, wo man direkt am Anfang, sag ich mal, das erste Britzeln wirklich intensiv im Mund hat, sondern das ist eigentlich so ein Gentle, man sagt ja, das ist so ein Begriff Gentle Dram, den man eigentlich bei jedem Stil von Tomaten hat. Also das ist erstmal prinzipiell so immer sehr weich, sehr rund, aber dann sehr, sehr stark aromatisch. Und was sich aber immer durchzieht, was man immer irgendwo findet, sind wirklich ein bisschen Äpfel, ein bisschen Birnen und eben meistens so nach hinten raus. Und zwar das eben auch bei einem Portwood, dass man nach hinten raus immer noch so eine frische Note hat, sowas Richtung, ich sag mal so, diese typischen Zitronennoten, Limettennoten, also irgendwas Frisches, was sich so ein bisschen darstellt. Das ist eben bei allen Sachen immer zu finden. Ich habe gestern zum Beispiel einfach nochmal so ein Single Cask probiert, was ich bei mir zu Hause stehen habe. Das sind dann zum Beispiel auch wirklich Abfüllungen, die teilweise wirklich eine halbe Stunde lang im Glas stehen müssen, weil die einfach so ein intensives Aroma haben, dass die ganz am Anfang sehr, sehr wenig Preis geben. Egal, was man tut, egal, wie sehr man ihn erwärmt, die brauchen halt wirklich teilweise Luft. Und sobald die dann Luft kommen, dann zieht sich das auch selbst da bei diesen Einzelfassabfüllungen in Fassstärke dann komplett durch, dass man nach hinten hin raus immer dieses Frische wieder hat, dass man immer noch mal irgendwo eine Spur von Äpfeln, eine Spur von Birnen wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hausstil von Tomaten.
Was würdest du sagen, gibt's für dich den besten Tomaten, also der dir bisher am besten gefallen hat? Gibt's da so eine Superlative?
Wie soll ich das jetzt sagen? Machen wir das mal so, wenn es so gewesen wäre, dass ich mal in einem Warehouse gewesen wäre, in dem ein Whisky lagern würde in einem Fass, dann jetzt man natürlich nicht dran geht. Das aus meinem Geburtsjahr kommt, 1976, by the way, und daraus dann einen Whisky probieren darf, dann wäre das so wirklich für mich aktuell die absolute High Class gewesen. Aber das wäre nur, wenn man so etwas wirklich machen dürfte. Ich glaube, jeder versteht, was ich gerade sagen will.
Und wenn man aber 76 geboren ist.
Genau. Aber nein, ich habe es eingangs schon gesagt, ich bin ein Fan vom Portwood. Absolut. Absoluter Fan von dieser 14-jährigen Portwood-Abfüllung. Und, by the way, auch wirklich der Kubocken, und zwar eben das, was ich gesagt hatte, die Kubocken Moscatel und dieses Black Isle Stout Cask. Ne? Das sind also aktuell meine absoluten Favoriten, weil die einfach mal ein bisschen würziger sind nicht wirklich so richtig süßlich oder süßlich ist ja vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen in die fruchtige Richtung reingehen, sondern eben mal wirklich ein bisschen kräftiger, intensiver, mit einer auch würzigen Note im Abgang. Und das ist eben das, was ich jetzt gerade auch sehr, sehr toll finde. Und das sind so meine beiden Lieblinge, wenn man das so sagen darf.
Den Kubocken, den habt ihr ja 2013 auf den Markt eingeführt und habt ja seither schon einige verschiedene Varianten dazu rausgebracht. Aber das ist ja die Variante von Tomaten, die ja ein deutlich rauriges Aroma hat. Und ihr habt ja da, soweit ich weiß, verwendet ihr dort Malz mit einem PPM-Gehalt von 40. Und das ist ja, das selbst auf Eiler wäre das im oberen Bereich. Wie macht sich da der Torf bzw. der Rauch in dieser Variante eines Tomaten bemerkbar?
Also es ist nachher so, dass das sind alles Non-Aging-Statement-Geschichten, dieser Kubocken. Das ist erstmal, No-Age-Statement. Ich krieg's bei mir nicht raus. Das Non ist bei mir irgendwie festgezimmert. Also No-Age-Statement. Und da ist aber wirklich so, dass das wirklich eben über die Zeit, das heißt, die Whiskys sind da drin auch nicht wirklich richtig, richtig jung, die da abgefüllt werden, sondern wir haben halt da deutlich, deutlich größere Teile von, naja, teilweise auch, würde ich jetzt mal schätzen, zweistelligen Jahreszahlen an Whisky drin, weil das eben in dem Whisky nachher drin einfach nur noch so sehr, sehr kleine, sehr, sehr Gentle Note ist, die dann auch wirklich drauf bleibt an Rauch, an Torf. Und das ist eben ganz am Anfang so ein bisschen auch so das Missverständnis gewesen bei diesen alten Flaschen. Also die Flaschen haben mittlerweile ein neues Design, das ich übrigens auch sehr, sehr toll finde. Das ist wirklich so eine gedrungene Flasche, mit so ein bisschen, ja, die ist halt einfach nicht glatt, sondern die hat halt wirklich so mehrere einzelne Abteilungen. Sieht halt sehr, sehr fancy aus. Und die alte Flasche, die war halt wirklich immer so mit dem Ghost Dog drauf, also dem Q-Bocken, der quasi so das den Geisterhund darstellen sollte, abgebildet. Und da hat jeder halt einfach damit impliziert für sich, oh, das ist jetzt eine richtige Rauchbombe, das ist eine richtige Torfbombe, die da wirklich rauskommt. Und das war er halt nicht. Und da waren halt viele immer so, naja, Q-Bocken braucht keiner. Ja, habe ich vielen dann so gehört. Ist immer noch ein toller Tomaten, aber so für uns Rauchleute ist das nichts. Und deswegen haben wir da auch da wirklich gesagt, okay, das muss sich halt ein bisschen was ändern, neue Flasche entwickelt, dass das eben nicht mehr so ist, weil wir eben Wert darauf legen, dass der Rauch da nicht das entscheidende Merkmal ist oder dieser Torfgehalt, sondern eben ein Teil davon. Und eben diese anderen Nachlagerungen, wie jetzt, sage ich mal, ganz normal in der klassischen Variante, eben mit Bourbon-Noten kombiniert, eben sehr, sehr schön harmonisch einen schönen, schönen Whisky darstellt. Und das eben aber auch bei den ganzen anderen Kreationen, dass wir nicht sagen, okay, wir haben Rauch als das über allem schwebende Mittel, sondern das ist halt ein Part, der sich eben mit den anderen im Prinzip gut vereint. Und das ist eben auch der riesengroße Vorteil, weil eben wir haben ja doch einen sehr großen Teil auch an Whisky-Genießern, die sagen, mit Torf können wir wenig anfangen. Das ist ja nun mal so. Es gibt ja Leute, die sagen, kann nicht genug sein, aber es gibt halt auch einen sehr, sehr großen Teil, die sagen, boah, wenn das jetzt schon ordentlich, ordentlich getorft ist, ist es eigentlich für mich nichts. Und genau da gehen wir halt wirklich hin, um zu sagen, okay, die Leute, die sich mal mit dem Thema Torf ein bisschen beschäftigen wollen, die können das gerne mit dem Q-Bocken perfekt machen, weil man sich da langsam rantesten kann. Aber eben auch gleichzeitig eben für diejenigen, die sagen, ja, ich mag es halt, wenn da so eine Torfnote drin ist, so eine leichte Rauchnote drin ist, dass man da halt wirklich dann auch sagt, okay, aber die ist nicht so extrem hervorherrschend, dass man die anderen Sachen nicht rausschmeckt. Und das ist eben für mich das Schöne beim Q-Bocken.
Welchen Stellenwert hat Q-Bocken bei euch im Portfolio?
Der soll halt wirklich noch schön ausgebaut werden. Deswegen auch da diese vier Kreationen, die wir aktuell haben. Es kommen noch mehr, das kann ich so viel kann ich sagen. Da werden noch mehr Kreationen von kommen. Und die sollen halt eben auch relativ kontinuierlich bleiben. Das heißt, diese Kreationen sollen jetzt nicht als einmalige Sonderabfüllung gelten sozusagen, sondern wir möchten halt gerne versuchen, die, wenn die Qualität das zulässt, auch das halt kontinuierlich immer weiterzumachen.
Also nur die Serie Q-Bocken weiterführen oder sie vielleicht auch so mal dann als Teil eines Kernportfolios implementieren, dass man sagt, man hat einen Q-Bocken, der ist jetzt dauerhaft verfügbar.
Genau. Dass wir sagen, dass er dauerhaft verfügbar ist. Also dass wir nicht nur quasi unsere Bourbon-Lagerung dauerhaft verfügbar haben, sondern eben auch die anderen Kreationen als dauerhaft verfügbar haben. Dass wir sagen, okay, Q-Bocken entwickelt sich dann kontinuierlich mal zu einer eigenen Marke.
Was ist dann bei Tomaten so in den im nächsten halben Jahr geplant? Kannst du das schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Aktuell ist es halt wirklich so, jetzt ist Konzentration erstmal wieder auf diesen Besucheransturm, der wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr an der Destille passieren wird. Das ist der Fokus gelegt. Ne? Also Visitor Center ist wieder auf und es sind halt wohl schon unglaublich viele Buchungen da, auch eben von vielen Gruppen Fangruppen in Anführungszeichen, also sprich, ich sag mal Whisky-Clubs, die, also jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern eben aus der ganzen Welt, die sich dort wirklich angekündigt und angemeldet haben, was uns persönlich sehr freut. Aber wir haben jetzt halt, sag ich mal, innerhalb des nächsten halben Jahres jetzt keine riesengroße neue Geschichte geplant. Es gibt mal so das ein oder andere, was vielleicht noch mal so ein bisschen rausstechen kann, aber ist jetzt kein absolutes Highlight mehr wirklich für den Rest des Jahres geplant, weil wir aktuell ja noch vier Highlights richtig genial verfügbar haben mit der French Collection.
Sebastian, ich danke dir für das wirklich tolle Interview. Vielen Dank.
Ich danke dir, Philipp, für die Zeit.
Sebastian Püttmann von Tomaten Whisky war in dieser Episode mein Gast. Möchtest du nun unser E-Book Malt Whisky kostenfrei lesen, dann findest du dies unter iforspirits.com/podcast. Bis nächste Woche. Sláinte.